zu dem, was ich eben versucht habe, über das Wesen der Prophetie zu sagen. Gibt es von eurer Seite da Zurückfragen? Okay, gut. Ich will noch kurz etwas sagen von der Lockerheit. Wie macht man sich denn locker? Es gibt im Kolosserbrief und im Epheserbrief einen Hinweis, dass wir uns immerwährend neu erfüllen lassen sollen mit dem Geist Gottes. Wir sollen es also nicht zudröhnen mit Wein oder mit anderen Betäubungsmitteln, dass wir das nicht alles mehr spüren, sondern sehr hellwach sein. Und da gebraucht, weist der Apostel Paulus hin auf das Singen. Und er nennt dann unterschiedliche Arten, wie wir singen sollen. Also damals wahrscheinlich die Urchristenheit hatten unterschiedliche Lieder. Das sind einmal die Psalmen, die gesungen wurden, das Psalmodieren. Dann gab es die Hymnen, die Hymnoi und die Odai Pneumatikai, die geistgewirkten Oden, Weisen vom Geist, was immer das ist. Also wahrscheinlich Melodien, die der Geist eingibt, oder auch Worte. Also ein freies Singen, würde man heute sagen. Nun, das die Übung, vielleicht mache ich sie heute Nachmittag nochmal, die ich manchmal mit Leuten mache, dass wir dieses freie Singen einüben. Ja, und meine Frau würde sagen, ja, yeah, mach es doch, ist super, ey, weil sie Musikpädagogin ist, aber ich möchte die Zeit ein bisschen raffen. Wir werden es heute Nachmittag machen. Also locker heißt, dass ich mich entkrampfe, dass ich nicht fixiert bin auf Fragestellungen zum Beispiel. Dass nicht mehr sagen, Herr, ich muss das wissen, ich muss das wissen. Sag mir das, ich will das, wie soll ich das machen? Diese ganzen Fragen, die wir oft haben, als müsste Gott Rede und Antwort stehen. Ja, als wäre er abrufbar. Nein, die Fixierung auf eine Not führt selten zu großen Offenbarungen. Die Fixierung auf den Herrn schon. Das ist der Unterschied. Und das ist das ganze Training, wo du hereinkommst, gerade wenn du in der Seelsorge bist, Leute kommen mit einem Anliegen oder wenn wir das hörende Gebet haben, viele, die sagen, ja, ich habe ein Anliegen, soll ich heiraten, soll ich nicht heiraten, soll ich mein Haus verkaufen, nicht, soll ich, was weiß ich, all solche Fragestellungen. Und dann sitzen die hörenden Beter dort und die wissen zum Glück nichts davon. Wir erlauben den Leuten nicht, dass sie uns sagen, was sie für Anliegen haben, weil sonst können wir nicht mehr hören. Ja, dann werden wir zu Beratern. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe nichts gegen Beratung, aber das Hören ist ganz bei Gott. Und es wird das Gegenüber wird hineingenommen in die Gegenwart Gottes. Und dann gibt es vielleicht eine Herzensschau oder irgendwas. Ja. Also, dieses Lockersein bedeutet auch eine gewisse Distanz zu haben zur Gegenwart. Zunächst, also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu heftig an, was ich meine. Also, dass du nicht in der Not aufgehst. Wenn wir beten zum Beispiel, manche sagen, ich bete. Und dann sind sie, boah, jetzt haben wir 2 Stunden dem Herrn alles gesagt. Dem Heiland alles gesagt, was nicht verkehrt ist. Wenn man dem Heiland alles sagt, das war meine Oma, die sagt immer, sag's dem Heiland, ja. Da dachte ich immer, wieso, der weiß das doch. Warum soll ich denen das nochmal sagen? Ja, damit mein Herz frei wird. Das ist ja der Sinn des Betens. Nicht, dass wir die Sorgen alle auspacken und dann alle wieder mitnehmen. Und so ist es, wenn du zum Beispiel in der Fürbitte bist und du hast den großen Fürbittetopf vor dir und du rührst in diesen Nöten umher, natürlich vor dem Herrn mit deinem Gebetslöffel, ja, und bist dabei und findest tolle Worte, Formulierungen, erinnerst den Herrn an die Verheißungen, die er offenbar vielleicht vergessen könnte oder was weiß ich, ja. Und das ist eigentlich nicht das Wesen von Beten. Das Wesen des Betens ist, du vereinst dich durch den Geist mit dem, was Gott auf dem Herzen hat. beten im Namen Jesu. Das andere ist ein Freischaffen der Seele. Sagt dem Herrn alles, ja. Mit allen euren Nöten, kommt mit Bitten und Danksagung vor den Herrn. Das gefällt dem Herrn, ja. Wein dich aus, lach dich aus, was immer, ja. Und die Lockerheit, das will ich noch deutlich machen, hat manchmal auch mit körperlichen Haltung zu tun. Ich bin jetzt nicht so esoterisch oder sonst was drauf, sondern ganz normal. Ich glaube, dass es manchmal hilft, dass wir einfach Körperhaltungen einnehmen, die uns einfach empfänglicher machen. Mir geht das so. Wenn viele sagen, ja, warum betest du so? Ich bete gerne so, ja. Und auch lange, ja. Und das streckt mich so an. Ich sage ja, wenn es sich anstrengt, dann muss es auch nicht unbedingt machen. Ja, es ist für mich eine Haltung. Ich empfange, Herr, oder ich gebe mich dir hin. Ja, also ich versuche, meinen Körper mit einzubeziehen, denn die Landung des Heiligen Geistes ist nicht nur mein Hirn im Hirn. Die Offenbarung kann viel ganzheitlicher geschehen. Ich habe jetzt hier in einen vier Phasen, die ich mit euch durchgehen möchte, wie christliche Prophetie abläuft, in welchen Phasen. Und die erste Phase ist immer die Phase der Offenbarung. Das heißt, du bekommst etwas vom Geist Gottes offenbart. Der Geist Gottes kann unser ganzes Menschsein gebrauchen, um zu uns zu sprechen. Wir achten beim prophetischen Geschehen nicht allein auf Gedanken und Worte, sondern auf Empfindungen, äußere Impulse. Ausschlaggebend ist die Offenheit und die Bereitschaft zu hören. Wie oft höre ich das, dass Leute sagen, ich höre Gott nicht. Und ich sage, was machst du denn, wenn du betest? Ja, dann bete ich. Und beten ist für mich auch Stillsein vor Gott. Beten hat immer das Empfangende, das Wartende, das Harrende, das Wachende. Das ist nicht, dass du sozusagen logorö bist. Entschuldige den Ausdruck, das ist Sprechdurchfall. Ja, dass du einen Sprechdurchfall vor Gott entwickelst. Die Masse der Worte macht's nicht. Dein Herz muss offen werden für den Herrn, ja? Also hören. Deshalb ist eine Faustregel, wenn jemand sagt, ich möchte hineinwachsen in das Prophetische, in das Hören, nimm dir Zeit zum Hören. Ja, was heißt das, Zeit zum Hören? Ja, dann schalt erstmal alles ab, was sonst gehört werden will. Dein Handy, dein Internet. Zugang ist gerade in dem Moment völlig uninteressant, was im Fernsehen kommt, noch uninteressanter, ja. Mach möglichst die Tür zu, geh in deine Krypta, geh in dein Kämmerlein, wenn du sowas hast, und wenn es nicht hast, dann geh aufs Klo oder sonst wo, wo du allein bist, ja. Geh raus, viele sagen, wenn ich draußen im Sauerstoff bin, redet der Herr schneller zu mir. Ich sag, ja, kann ich mir vorstellen, ja. Such dir die Orte, wo du schnell bei dir bist. Bei einigen ist es auch wichtig, dass sie sich erstmal überhaupt körperlich bewegen. Dass sie erstmal sagen, ich bin ja wach, ich schlafe ja nicht. Du musst nicht in einen quasi komatösen Zustand verfallen, damit der Herr redet. Ja. Sondern du sollst hellwach werden, deine ganzen Sinne sollen auf Hochmast gehen. Ja. Das ist das, was wir tun können. Da gibt es ganz unterschiedliche Hilfen. Sich dessen bewusst zu werden, dass man rauskommt aus seinen ganzen Emotionalitäten. Zum Beispiel das Buch von Ele Bohenne, der Lobpreis ist eine wunderbare Möglichkeit. Dann das Bekenntnis, eine weitere Sache. Ich möchte mit euch eine Bekenntnisübung machen. Wenn ich jetzt Übung sage, manchmal, was ist denn das für ein Ding? Also einige wissen das, dass ich als Dozent an unterschiedlichen Ausbildungsstätten, theologischen Ausbildungsstätten, Spiritualität unterrichte. Und viele sagen, was ist denn das? Also Frömmigkeit. Ich unterrichte Frömmigkeit, muss man so zu sagen. Ja? Und beten, wie betet man und wie können wir uns öffnen? Was können wir dazu beitragen, dass der Herr es etwas einfacher mit uns hat? Um es so ganz schlicht zu sagen. Ja? Und dazu gehört zum Beispiel auch das Bekenntnis. Nun haben wir manchmal Vorstellung vom Bekenntnis, was ist das? Ich will es ganz kurz kompakt machen. Ich verstehe ein Bekenntnis so, wir sprechen die Wahrheit aus, eine Wahrheit, die mein ganzes Leben trägt. Es ist sozusagen, als wenn ich an dieser Wahrheit hänge. Ja, die Wahrheit ist fast sowas wie ein Rollator, ja, wenn es mir schlecht geht. Ja, da kann ich mich dran orientieren. Ja, da komme ich nicht in Gleichgewichtsstörung. Das ist die Wahrheit, die mich durchträgt. So. Diese Wahrheit spreche ich aus, unabhängig davon, ob ich sie eins zu eins erlebe, unabhängig davon, ob ich sie emotional nachvollziehen kann in dem Moment, ob ich gerade so drauf bin. Ich spreche sie aus. Und in dem Moment, wo ich die Wahrheit ausspreche, ereignet sich das, was Jakobus und auch was Jesus deutlich macht, dass Worte, die wir aussprechen, auch eine Kraft haben. Das Typische eines Bekenntnisses, was wir aussprechen, ist, die ganze unsichtbare Welt, die transzendente Welt, soll zuhören. Die ist ja da. Die ganze Engelwelt und die ganze dunkle Welt auch. Und die sollen es besonders deutlich hören. Christliches Bekenntnis. Paulus schreibt von einem solchen Bekenntnis, was wir verstandesmäßig nicht nachvollziehen können, was aber die Wahrheit ist. Und immer wenn er ein solches Bekenntnis, so eine Wahrheit benennt, gebraucht er den Ausdruck Mysterion, Geheimnis. Im Kolosserbrief, wenn wir die Bibeln haben, schlag doch bitte auf. Kolosser, Kapitel 1. Er schreibt davon, dass er der Diener Gottes ist. Und ich lese mal ab Vers 25. Kolosser Kapitel 1, ab Vers 25. Deren Diener, schreibt der Apostel Paulus, bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Mysterion, das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Mysteriums, dieses Geheimnisses unter den Nichtjuden, unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also dieser Christus, der nicht nur für uns ist, sondern in uns ist, die Hoffnung der Doxa, der Ausstrahlung Gottes hinein ins ganze Leben. Dieses Geheimnis, diese Wahrheit, möchte ich, dass wir sie mal aussprechen. Und zwar, wer jetzt sagt, nee, ich bin jetzt indisponiert, ich möchte das nicht, ich respektiere das. Aber ich lade euch ein, es ist auch nicht, ich sage, wie das läuft. Ich würde euch jetzt vorschlagen gleich, dass ihr euch ein Gegenüber sucht. Eine Person, wenn ihr sie mögt, ist gut, wenn ihr sie nicht mögt, umso besser. Es sollte aber jemand sein, der Jesus nachfolgt, ja? So, ihr braucht eine Person. Dann bitte ich euch gleich, wenn ich es dann erklärt habe, dass wir aufstehen und man schaut sich dabei bewusst in die Augen. Das ist natürlich ein Unternehmen, ja? Und man macht die nicht zu, so wie vor kurzem mal jemand sagte, das war jemand, der Bekanntmachung machte. Und der machte immer, es gibt Menschen, die die Augen zumachen, damit sie sich konzentrieren können. Ja, kennt ihr solche Leute, ja? Und er sagte, wir grüßen auch alle Gäste. Ich sehe heute niemanden. Und die jungen Leute, die lachten jedes Mal, weil er sagt, ja, wenn der die Augen nicht aufmacht, sieht er auch nichts, ne? Also der hatte wohl eine unsichtbare Wahrnehmung. Wie auch immer. Also das Anschauen spielt eine Rolle, wenn wir Offenbarung wünschen. Es gibt in den religionspsychologischen Untersuchungen zu prophetischen, gibt es ganze Tendenzen in anderen Religionen. Du musst bestimmte ekstatische Formen haben. Du musst sozusagen deine Sinne besudeln oder was weiß ich. Wenn wir mit dem Geist Gottes unterwegs sind, werden wir ganz natürlich. Wir sind ganz nüchtern, um es so zu sagen. Nüchtern heißt, alles, was du an Sinnen zur Verfügung hast, setzt du ein. Und deshalb hört das, manchmal hat es damit zu tun, dass man die Augen aufmacht. Also wir schauen uns an. Und wenn man dann zu zweit ist, den Vornamen des anderen nicht kennt, sollte man fragen. Und dann geht es so los, wir bekennen diese Wahrheit und stellen uns vor, die ganze unsichtbare Welt muss zuhören. Ja? Und dann sagen wir, Nummer eins fängt an, man einigt sich vorher, wer anfängt. Nummer eins fängt an und sagt zu dem anderen, du bist, weiß ich nicht, nennt den Vornamen des anderen, du bist Bernd. Ja. Jesus Christus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann, man schaut sich dabei an, kurze Pause, dann sagt Bernd zu mir, und du bist Heiner. Jesus Christus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wieder eine Pause. Dann fängt Bernd wieder an und sagt, mach das vielleicht so, als Zeichen, dass das Kreuz Jesu uns dich trägt. Ich bin Bernd. Jesus Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du schaust den anderen dabei an. Und dann sage ich, ich bin Heiner. Jesus Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir tun das in dem Bewusstsein, die ganze unsichtbare Welt hört zu. Das ist eine Lockerungsübung, so nenne ich sie ruhig, die mir bewusst macht, wer ich bin in den Augen Gottes. Ich definiere mich nicht über mein Können, über mein Wissen, über meine emotionale Befindlichkeit, über welche Not, sondern ich mache mir deutlich, wer ich bin. Ja? Das ist die Übung. Die ist nicht gefährlich, oder? Okay? Dann bitte ich uns mal, dass ihr jemanden sucht, zu zweit. Steht einfach auf, seid auch nicht so wählerisch. Sucht euch den jemanden aus, der da mitmachen will. Okay, da sucht noch jemand. Gut, dann moderiere ich. So, ich spreche jetzt ein Gebet zu Anfang und dann kein Smalltalk, sondern wirklich, wir bekennen etwas. Ja? Herr, wir wollen diese Wahrheit, die wir in deinem Wort lesen, die uns trägt und die so tragend ist, auch wenn wir über Offenbarung nachdenken. Diese Wahrheit sprechen wir aus über unserem Leben und über dem Leben unser Glaubensgeschwister. Und die ganze unsichtbare Welt soll es hören, was du getan hast, Jesus, und wer du bist. Und nun beginnt Nummer eins. Und schaut dem anderen an und sagt, du bist, und nennt den Vornamen. Jesus Christus lebt in dir die Hoffnung der Herrlichkeit. Sich bewusst zu machen, wer man ist und wer man nicht ist, ist wichtig. Nochmal, der Sinn der Übung ist, dass ich nicht fixiert bin auf die Not oder auf die Dringlichkeit irgendeiner Sache, sondern ich mache mir durch so ein Bekenntnis bewusst, wer ich bin, was mein Leben ausmacht, der Christus in mir. Das ist der eigentliche Punkt. Es ist nur eine Übung, es gibt viele solche Übungen. Also wichtig ist, dass ich ins Hören hineinkomme. Nimm dir Zeit. Bei manchen hilft die Musik, es gibt auch unterschiedliche Rhythmen des Hörens, die tägliche Übung. Es empfiehlt sich, ein Tagebuch zu führen. Ich bin ein Tagebuchschreiber und ich bin keine Frau. Viele sagen immer, das machen doch nur Frauen. Nein, das ist nicht so. Also ich finde, es ist eine wunderbare Möglichkeit für Leute, die gern schreiben. Ich schreibe gern. Ja? Und wenn ich schreibe, merke ich, ich fasse meine Gedanken dichter. Und dementsprechend sind meine Tagebücher, ich habe das angefangen mit 16 Jahren, das sind Gebetsbücher. Und ich schreibe Gebete da rein. Und es hilft mir, meine Gedanken zu konzentrieren und zur Ruhe zu kommen. Das hilft nicht jedem. Aber vielleicht probierst du es mal aus. Es ist eine große Hilfe. Und gerade auch, wenn prophetische Gedanken kommen, wenn du im Still bist, du hast vielleicht das Wort Gottes gelesen, du hast das auf dich wirken lassen, du bist still, lässt es wirken und dann kommen dir Gedanken. Und du sagst, das könnte der Herr sein. Dann schreib doch mal auf, was das für Gedanken sind. Formuliere sie. Lass die nicht nur rumwabern in deiner Seele. Nach dem Motto, ach, das sind ja nur Rülpser meiner unerlösten Seele. Nein. Sondern der Herr wohnt in dir, ja. Der kennt auch deine Rülpser. In der Einübung auf das Hören der Stimme Gottes können wir vier Phasen hilfreich sein. Das kann so sein, das will ich jetzt nicht vertiefen. Das Loslassen, dass man erstmal alle Sorgen loslässt. Das Ruhigwerden, das Hören und dann das Filtern. Es gehörte. Ich habe hier 15 unterschiedliche Formen aufgeschrieben, wie der Geist Gottes reden kann oder wie der Herr zu uns sprechen kann, mit uns kommunizieren kann, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle erläutern werde. Ich werde sie nur kurz benennen. Das erste ist die Konkretisierung des biblischen Wortes Gottes. Dies ist die geliebte Software des Heiligen Geistes, so nenne ich das immer. Ja, also das ist das. Er liebt es, auf biblische Worte zurückzugreifen. Und manchmal würde man als Exeget sagen, als Theologe, ey, das Wort ist aber ganz anders gemeint. Ja, aber es baut mich so auf. Ja, ja, aber da steht er in einem ganz anderen Zusammenhang. Ja, das weiß ich wohl. Und trotzdem nimmt der Geist Gottes und führt dieses Wort, was vielleicht beim Propheten Nahum, war ich eben gerade im Gespräch, im Kapitel 1 steht, ja, nimmt es und macht es dir zur Erbauung. Und es war ja doch dem Volk Israel gedacht. Ist das legitim? Aber es fällt in deine Seele, du spürst es, dass der Herr dieses Wort gebraucht. Also schreibst du es vielleicht nochmal auf, hältst es fest, so habe ich das verstanden. Ja. Und das hilft, dass wir das festhalten. Es gibt viele Geschichten in meinem Leben, wo einzelne Bibelworte ganz konkret geworden sind. Ich will mal ein Beispiel nennen, als wir unsere erste Tochter erwarteten. Wir haben drei erwachsene Kinder und meine Frau war in dieser Schwangerschaft, wir waren schon länger verheiratet und dachten, jetzt müssen wir mal langsam in die Familiengründung hineinfinden. Und freuten uns, wenn Gott uns Kinder schenken würde. Aber meine Frau sagt, ich muss noch eine Rötelimpfung machen. Okay, und dann ist, wie auch immer, das bleibt das Geheimnis des Herrn, sie ist jedenfalls schwanger geworden in der Zeit. Ja. Und das war natürlich, der Arzt war schockiert und sagt, es gibt nur eine Lösung, sie treiben das Kind ab. Ich sage, nein, das machen wir nicht. Das war für uns damals ganz klar, das kommt nicht in Frage. Und wir trauten unseren Eltern nicht zu sagen, dass wir schwanger sind, sage ich mal. Weil die sagen, ihr seid wohl ganz naive Leute, ja. Waren wir ja auch. Wie auch immer. Und wir hatten aber einen Druck und eine Angst. Und dann rief eine Frau aus dem Ort an. Wir kannten sie damals kaum. Und sie sagte, ach, entschuldigen Sie, Pastor Rust, ich glaube, ich habe ein Wort für Ihre Gattin. Ja, ich sag ja schön. Ja, was ist es denn? Ja, ist mir peinlich, aber das Wort heißt: Gesegnet sei dein Leib. Hab keine Angst. Und da dachte ich, ja, das ist wunderbar. Ja, ich wusste, dass es eigentlich Maria galt, aber in diesem Fall galt es meiner Frau. Ja, das Kind wurde geboren und sie war total gesund und ist es bis heute. Ja, aber wir brauchten damals so ein aktuelles Wort. Ist nur ein Beispiel. Ich denke, jeder von uns hat solche Beispiele. Oder du hörst eine Predigt über einen Text, den hast du tausendmal gelesen, der fällt dir ins Herz. Ja, so haben das früher die alten Freunde gesagt. Es öffnet sich. Das ist der Geist Gottes. Dann halte es fest. Wie ein Schatz, den Gott dir anvertraut. Sag nicht, ach, das habe ich mir so ausgedacht und ich wollte das nur. Konkretisierung durch biblische Worte. Oder ich habe mal eine Übung gemacht mit einem meiner Kollegen, der sagt, ich möchte das lernen, auf Gott zu hören. Wie machst du das denn? Ich sage, es ist ganz einfach. Wir waren auf der Autobahn unterwegs und ich sage, du musst bestimmt gleich aufs Klo. Ja, sagt er, woher weißt du das? Ich sage, ich bin Prophet. Nein, er war schon immer so ein Zappeln. Ich sage, da kommt jetzt in 15 Kilometern kommt eine Raststätte. Wir machen dort Rast. Und diese nächsten 15 Kilometer sind wir beide im Gebet, dass Gott uns einen Eindruck gibt für Menschen, denen wir dort begegnen werden. Mal sehen, ob Gott mitmacht. Oh ja, so, das ist eine gute Sache. Also wir waren still und er betete so innerlich und ich auch. Ich sage, Herr, jetzt mach doch bitte mit. Wir wollen lernen. Und als wir raus sind, ich sage, hast du denn was? Ja, sagt er, ich werde am Cola-Automaten einen Mann treffen und dem soll ich das und das Wort sagen. Ich sage, gut. Und du? Ich sage, ja, ich werde an der Kasse eine Frau mit abgeknibbelten, roten, lackierten Fingernägeln sehen. Und diese Frau, der soll ich ein Bibelwort sagen, weil sie Nöte hat in ihrer Familie. Boah, sagt er, ist ja cool. Also wie raus, er schnell auf Klo, so schnell kam er wieder runter und zum Cola-Automaten. Und war kein Mensch am Cola-Automaten, ja, nur er. Sagt er, ist dumm gelaufen. Ich sag, ach, vielleicht kommt da noch einer. Warten wir mal, in der Raststätte ist das so üblich. Und er lungerte noch und dann kam jemand und dann war es auch so. Er sagte dem was und er sagt, was, Sie sind ja ein komischer Typ, aber das gefällt mir, was Sie mir da sagen. Und das soll von Gott sein? Dann umso besser. Ja. Und dann war ich dran, wir kamen zur Kasse und ich sah, da saß zwar jemand, aber die hatte keine roten lackierten Fingernägel und auch nicht abgeknibbelt. Ja, er ist dumm gelaufen. Und dann, wir kamen an die Reihe und jetzt stand die auf und sagte, entschuldigen Sie bitte. Die hatten also Wachtwechsel sozusagen. Die Nachfolge kam und, ja. Ich saß schon von weit und ich dachte, ja, danke, dass du mitspielst, Herr. Aber da standen jetzt so viele durch die Ablösung und man konnte nicht sagen, ach übrigens, ich habe noch ein Wort für Sie und so weiter, konnte ich auch nicht machen. Also wir haben uns durchwinken lassen, haben erstmal unsere Sachen da zu uns genommen und als ein stiller Moment war, bin ich zu der Frau gegangen. Ich sage, ach entschuldigen Sie, ich komme nochmal. Vielleicht glauben Sie auch an Gott, ich tue es jedenfalls. Und ich möchte Ihnen ein Wort sagen, das steht in der Bibel. Und das soll Ihnen zum Trost sein. Vielleicht haben Sie gerade Nöte in Ihrer Familie. Und dann fing sie schon an zu weinen. Das dachte ich, naja. Und dann sagte ich das, wo ich war. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Und sagte, das ist mein Konfirmationsspruch. Ach, und dann weinte sie noch mehr. Aber es war ein sehr trostreiches Wort. Ja. Ich sage, beten Sie, halten Sie sich an Jesus. Ne? Und das war natürlich für mich, ich habe mich gefreut, dass der Herr mitgemacht hat bei unseren Übungen, ja, so wie er manchmal bei solchen Übungen mitmacht, dass wir es lernen, auch die Lebenssituation einfach Gott hinzuhalten. Also da, auch da war es ein Bibelwort. Gut, Begegnung mit anderen Menschen, das ist, entspringt denen schon, aber auch andere Menschen können zu uns reden, die können was ganz Normales sagen und in dem Moment, wo sie was sagen, ist es, als wenn Gott uns anspricht. Auch hier habe ich ein Beispiel, auch im Buch. Einige wissen das, dass ich ziemlich viel mit Krankheitsnot zu tun haben muss, immer wieder zu Spezialkliniken. Und ich hatte viele Jahre eine ältere Professorin, die mich begleitete. Und das war so eine ganz, so wie Ärzte sein müssen. Da kommt man rein, wie geht es Ihnen denn? So nach dem Motto, kotzen Sie sich mal aus, so ungefähr, ja. Und ich fing an zu klagen, und dann irgendwie, also ich war sonst immer sehr sanft, mit auf einmal haut's auf, jetzt hören Sie aber auf, Herr Dr. Russ, Sie sind doch nicht krank. Ich sage, Sie leiden, das ist alles. Und es war für mich wie eine Offenbarung, als wenn Jesus zu mir spricht. Also in dem Moment, Jesus, eben hast du zu mir gesprochen. Ja, ich leide. Und er ist der Leidensmann. Das ist für mich ein Schlüssel geworden für alle meine Schmerzen. Aber durch den Mund einer Frau, die sagt, ich bin mehr oder weniger atheistisch, Pastor Rust. Ich hoffe, das stört sie nicht. Hat mich aber gestört. Ich habe ihr noch viel Gutes mitgegeben. Gut. Deutung von Umständen, auch das kennen wir. Manchmal passieren Dinge. Warum lässt du das zu, Herr? Und Manchmal wissen wir das nicht. Wir müssen auch nicht alle Umstände deuten, dass dahinter ein tiefer Sinn ist. Manches ist auch echt unsinnig, was passiert. Ja, müssen wir nicht ständig fragen, was willst du mir sagen? Aber es gibt manche Situationen, das spricht uns einfach an. Und Gott kann Esel gebrauchen, durch die er spricht. Sagte vor kurzem jemand aus der Gemeindeleitung, wieso kann er nicht auch die Gemeindeleitung gebrauchen? Das war natürlich mehr humorvoll gedacht. Die Gemeindeleitung bei uns in der Friedenskirche hat sich immer im Eselsraum getroffen. Das war eigentlich so ein Raum für die Kinder, Eselsraum. Aber Gott kann durch Umstände mit uns reden. Und auch hier ein Beispiel. Ich war damals unterwegs in einem Satz, glaube ich, in Dresden oder wo das war. Und es war ein düsterer Novembermorgen und es war kurz nach dem Mauerfall. Es war für mich alles noch ein bisschen neu dort in Ostdeutschland und düster. Und ich dachte, oh Herr, hier, da muss aber auch Licht rein in die ganze Nummer. Und an der Straßenseite standen so lauter so Bäume mit schräg. Die standen alle schräg. So, ja, hatten zu viel Wind oder was gekriegt. Ich sage, Herr, die hättest du doch auch wenigstens gerade wachsen lassen können, ja. So im Humor, mehr oder weniger. Und es war, als wenn Gott sagt, was hast du eben gesagt? Ich habe doch nur laut gedacht, Herr, die Bäume hätten doch wenigstens gerade wachsen können, wenn hier schon alles so schräg gelaufen ist. Ach, sagt, kam der Gedanke, ich liebe das alles. Ich liebe auch das, was schräg wächst. Ich sage, so? Ja, schau dich doch an. Ich vergesse die Lektion nie. Die war für mich entlastend. Das war eine gute Botschaft für mich. Denn ich weiß, wo ich schräg bin. Ich bin ziemlich schräg drauf in manchen Dingen. Wenn ihr das nicht glaubt, fragt meine Frau. Ja, ja. Und Gott sagt, ich liebe dich. Das heißt nicht, ich liebe das Schräge, aber ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe dich brutto. Ja? Das war der Baum, die Botschaft des Baumes, der da so stand. Der musste wahrscheinlich schon jahrelang so darum wachsen, damit ich das höre. Gedankliche Eindrücke, die können flüchtig sein, das können sehr tiefe Erkenntnisse sein, die zu zentralen Erkenntnissen führen können. Ich denke, auch das kennt jeder. Man muss also nicht irgendwie sich versenken und ständig Übungen machen. Einfach hineinwachsen. Du bist mit Christus unterwegs. Achte auf das. Denke nicht immer, alles in dir ist unerlöst. Jeder Gedanke ist schmutzig und böse und schief und krumm und kann nicht vom Herrn sein. Ja. Also wenn der Herr in dir wohnt, dann ist deine ganze Schöpfung unter den Einfluss, dein Körper selbst, unter den Einfluss des Herrn gekommen. Dein Körper ist ein Tempel des Geistes und hoffentlich dein Hirn auch und dein Denken. Und Gott kann Gedanken gebrauchen, das ist wunderbar, ja. Und dass wir die Gedanken prüfen und erneuern immer wieder, wie es heißt im Römerbrief, lasst eure Gedanken erneuern, lebt nicht nach den Denkschemen dieser Welt, lasst das erneuern durch den Geist und durch die Hingabe. Das ist eine andere Lockerungsübung, die Hingabe, machen wir aber jetzt nicht. Also, dass wir diese Gedanken, wo wir merken, die sind überraschend für uns. Das sind nicht Gedanken, die wir schon immer gedacht haben. Auf einmal kommt uns ein Gedanke, wo wir denken, der könnte vom Herrn sein. Und du merkst das, wenn du weiter betest. Es zieht dich zu Christus hin, wenn du diesen Gedanken vor Gott pflegst. Du kommst in seine Nähe. Wenn der Gedanke nicht vom Herrn ist, merkst du das nicht. Sondern du gehst immer weiter weg vom Mikrofon, sag ich mal so. Ja? Also, das sind solche Dinge. Oder ich merke es zum Beispiel, vorhin sagte ich einem Teilnehmer hier, man muss sich selber auch ein bisschen auf die Spur kommen. Ich bin zum Beispiel, ich oute mich jetzt mal, ich habe zwanghafte Anteile in meiner Persönlichkeit, würde ich heute sagen. Die waren in der Jugend extrem, heute sind sie, finde ich, verträglich. Ja, kann ich auch sagen, ich bin ordnungsliebend. Das hört sich nett an, ja. Also ich achte so. Aber es gibt, wenn das schräg läuft, ich kann in Räumen, wo irgendwas schief steht, kann ich mich nicht konzentrieren. Mache ich die Augen zu. Ja, so ein Typ bin ich. Ja, das ist nicht nur schön. Ja, also, aber ich weiß das. Und immer wenn ein Druck reinkommt, bei zwanghaften Persönlichkeiten, die da mehr Anteile haben, kommt immer dieser Druck, das musst du jetzt sagen, das musst du sagen. Und immer wenn dieser Druck bei mir kommt, weiß ich, nee, also Gott drückt mich nicht. Gott übt keinen Zwang auf mich aus. Das sind noch unerlöste Anteile. Wenn Gott zu mir spricht, das ist ein anderes psychisches Gefühl, dann zieht er. Es ist nicht, ja, es ist ein anderes Gefühl. Ja, es ist, als wenn er mich mitnimmt, wie ein Sog, und ich merke, ich werde getragen. Und das andere ist, ich muss es tun, ich muss es tun, ich muss es tun, ja. Und wenn ich das nicht tue, mache ich mich selber wieder zum, ach, ich habe es wieder nicht getan, oder ich habe es getan, und ja, I, Sir, und solche Sachen, ja. Und der Herr sagt, oh, komm mal raus aus der Nummer, ja. Also auf diese Gedanken achten, körperliche Eindrücke oder Empfindungen und Gefühle. Auch da ist genau das Gleiche, dass wir darauf achten. Ich habe das früher nicht gemacht, bis ich das gelernt habe bei anderen, die im prophetischen Dienst viel unterwegs sind. Und ich habe es auch gelernt, dass Gott sagt, ich merke das durch körperliche Empfindungen. Ich sage, wie? Ja, zum Beispiel, ich schmecke was, ich fühle was, ich fühle Schmerzen im Heilungsdienst, wenn ich für Kranke bete und ich merke auf einmal ein Brennen, was weiß ich, hier an der Seite, und ich denke, ja, was sitzt doch da, ach, da sitzt, was sitzt denn da eigentlich, die Galle, ne? Oder? Ich glaube, die Galle, irgendwas sitzt da rum. Irgendwas, da willst du was heilen, ja? Könnte man ja sagen, ja? So, ich kenne Leute, die sowas haben, solche Empfindungen. Ja, dachte ich, ist komisch, bei mir brennt öfter mal was, aber das sind neurologische Störungen, ne? Oder ich muss zum Zahnarzt gehen, eins von beiden. Aber es ist nicht eine Offenbarung Gottes. Also von daher drauf achten. Ich will ein Beispiel sagen, wo das anders war. Ich war auch unterwegs, ich hatte alles weggebetet, was ich so dem Herrn sagen wollte morgens, hatte noch frei, in Anführungszeichen, war im Hören. Und in dem Moment kriegte ich wahnsinnige Seitenstiche. Und ich dachte, das ist der Teufel, der mich jetzt abhalten will vom Dienst. Und ich gebot diesen Schmerzen im Namen Jesu, weiche zurück. Und ich werde jetzt in den Dienst gehen. Und die Seitenstiche sagt, wir bleiben, ja. Dann ging es etwas besser. Nachmittags hatte ich ein Gespräch mit einem Freund. Und während ich ging, wurden die Seitenstiche immer stärker. Ich sage, Herr, willst du durch die Seitenstiche was sagen? Ja, sagte der Herr, der Gedanke kam, du gehst jetzt zu diesem Freund und Bruder, du sollst wissen, der hat das Gefühl, alle lassen ihn im Stich. Du sollst ihm sagen, ich lasse ihn nicht im Stich. Ich sage, ja, Herr, das macht natürlich Sinn mit den Stichen, ist aber ganz schön schmerzhaft, die Offenbarung. Wenn das von dir ist, ich habe es verstanden. Sofort hörten die Stiche auf. Da dachte ich, das ist ja eine coole Nummer. Ja. Also ich ging dann hin und es war auch so, er zeigte mir sein großes Werk und alles, was da ist und wunderbar alles. Und dann sagt er, lass uns in die Kapelle gehen, wir wollen noch beten. Und ich merkte, okay, jetzt ist der Punkt. Und dann sagte ich ihm das. Und dann fing er an zu weinen und sagte, ja, so ist es. Alle Mitarbeiter lassen mich im Stich. Und ich habe gerade den Gedanken ihm gehabt, Herr, du ziehst dich zurück, das ist nicht mehr das Werk. Also solche Dinge auch zu achten. Oder manchmal gibt Gott, wenn man eine Ausprägung ist, ein Wort der Erkenntnis, dass du für einzelne Menschen solche Zusprüche, prophetischen Zusprüche hast. Auch diese Beispiele, ich habe viele von denen auch in den Büchern geschrieben. Ich war eingeladen bei den Methodisten zur Pastorenkonferenz. Und ich hatte irgendein Thema über, was so Pastoren wissen sollen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und ich saß im Zug, der Zug kam zu spät. Ich kam also rein, musste sofort referieren. Ich hatte aber vor, in meiner Hörephase von Gott einen gesagt, Herr, gibt es irgendjemanden, dem ich da was sagen kann? Und Ja, sagte, du wirst einen Pastoren treffen, der hat sich vorgenommen, der wird seinen Dienst dort beenden. Und wenn du ihn triffst, sag ihm, er soll das nicht tun, ich werde jetzt anfangen, ihn stark zu segnen. Es geht aufwärts. Ich sage, ja, Herr, aber das sind, weiß ich nicht, wie viel das waren, 160, 170 Pastoren. Herr, kannst du mir nicht sagen, wer es ist? Dann ist das doch einfacher. Ja. Und dann habe ich so innerlich, ich sah jemanden mit einem Bart. Ich sage, Herr, das ist nicht so die große Hilfe. Bei den Pastoren sind bestimmt 30% Bärte drin. Und dann sah ich knallrote Filzpantoffeln. Sag ich, ja, das ist ungewöhnlich, Herr. Also der Mann hat, wenn ich das richtig verstehe, knallrote Filzpantoffeln an. Mit dem Gedanken musste ich zum Zug. Hat sich weiter verfestigt. Also, aber ich konnte ja jetzt nicht die ganze Zeit da so referieren. Oder könnt ihr bitte mal eure Füße hochheben? Ging nicht. Der Tag war vorbei, es war 17 Uhr. Der Leiter sagt, lass uns in Gebetsgruppen gehen, wir beten füreinander. Ich kam in eine Gebetsgruppe und siehe da, buff. Ich denke, meine Güte, genau diese Filzpantoffel, ja. Und auch Bart. Ich sage, na, dann kann ich dem das ja nachher sagen. Und dann sagte er in der Gruppe, Herr, hier will ich es festmachen vor meinen Brüdern. Heute lege ich meinen Dienst nieder. Es reicht, ja. Und dann wusste ich, jetzt muss ich eingreifen. Und dann sagte ich das. So ist es mir gegangen, ja. Im Namen Jesu, mach weiter. Und wir haben ihn gesegnet. Er hat Mut gefasst. Sagt, na ja, also wenn Gott schon solche komischen Wege geht, dann mache ich nochmal weiter. Und dann habe ich ihn getroffen nach 3-4 Jahren und sagte, wissen Sie noch, wir haben uns damals gesehen, wissen Sie noch, ich bin der mit den Filzpantoffeln. Ich sage, ach ja. Und es ging so gut weiter. Es ist so gut, dass Sie mir das weitergegeben haben im Namen Jesu. Das heißt, es gibt manchmal solche Dinge, wo wir Gott auch fragen dürfen, ist es von dir, Herr? Wie geben wir das weiter? Das muss nicht bei jedem so laufen wie bei mir. Aber ich könnte viele solcher Beispiele euch erzählen. Also Offenbarung durch die Sinne, auch das Schmecken kann eine Rolle spielen. Die leise, zarte Stimme, wenn Gott spricht deine Sprache. Gott spricht nicht göttisch, ich sag mal so, wo du sagst, ich verstehe nichts, ja. Es gibt oft manchmal das Bildhafte, was Gott gebrauchen kann. Er kann durch Bilder sprechen. Da müssen wir aber weiter gucken und weiter hinschauen, wenn wir das wahrnehmen. Frag, was ist die Aussage? Sag nicht, ich habe ein Bild. Das hilft keinem weiter, wenn du Bilder hast. Ich sage es jetzt mal ganz krass. Ja? Sondern die Deutung des Bildes, das ist das Entscheidende. Was ist die Aussage? Prophetein ist was einen Sinn hat. Prophetie ist kein Rätselraten. Ja. Und deshalb wirklich genauer nachfragen, immer weiter fragen auch. Und hier ist es oft diese zarte Stimme Gottes. Die wesentlichen Zeiten, wenn Gott mit mir selbst gesprochen hat, zu mir, dann hat er mir Fragen gestellt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, Heiner, könntest du dir vorstellen. Er nennt mich auch nicht Dr. Rust, finde ich auch gut, ja. Ja. Er nennt mich mit meinem Vornamen, wenn ich das richtig höre, ja. Wie spricht Gott mit dir? Ich will mal ein Beispiel nennen von jemandem, den vielleicht viele ja kennen, Eckhard Schäfer. Und er sagte mir mal, ich sage, Eckhard, wie redet, er war viele Jahre Bundesdirektor, ich weiß nicht, wer kennt ihn noch? Ja, so, herzlich willkommen in den Kreis der über 40-Jährigen. Also, ein ganz toller geistlicher Mann, von dem ich viel lernen darf. Ich sage, wie hat Gott mit dir gesprochen? Wie hast du seine Stimme erkannt? Ach, Eckhard ist so ein Ostpreuße, der schmunzelt immer. Du weißt ja, ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Ich sage, ja, das weiß ich. Ja. Ja, sagt er, Gott hat mir immer zwei Möglichkeiten gezeigt. Mindestens zwei. Ich sage, wirklich? Auch bei deiner Frau? Und dann schmunzelte er noch mehr und sagt, ja. Ich habe mich für die richtige entschieden. Ja, so. Andere, die das hören würden, würden sagen, nee, ich möchte, dass Gott mir ganz klar zeigt, ich soll das machen. Ich soll in die Außenmission gehen, ich soll nach Mosambik gehen und möglichst noch den Ort. Aber wenn Gott dir sagt, geh in die Außenmission, du kannst nach China, nach Mosambik oder nach Honolulu. Sagst du, ja, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich will in deinem Weg, wo willst du mich segnen? Der Herr sagt, Hauptsache du gehst, ich segne dich. Ist noch schlimmer, ja. Ja. Also es gibt einen Verantwortungsbereich, wie Gott mit dir redet. Meine Frau, die hört oft Musik, die hört Lieder und Gott spricht zu ihr. Auch hier will ich mal ein Beispiel nennen aus dem Persönlichen, dann wird das etwas farbiger. Als wir verlobt waren, ich kam aus Afrika, Außenmission ist das Stichwort, ich wollte in die Außenmission, kam zurück, war todkrank. Und wir wollten uns verloben, Ringe waren da und ich dachte, das kannst du nicht machen. Die Ärzte haben gesagt, sie müssen auf Isolierstation, wir wissen nicht, was sie haben. Ich kann doch die jetzt nicht bitten, dass wir uns hier unsere Treue versprechen, dass wir heiraten werden. Als ich kam, ich hatte vorher noch gebetet, ich sagte, Herr, mich hingekriegt, ich bin verzweifelt, Herr, ich weiß nicht, ist es ein Zeichen, sollen wir heiraten, sollen wir nicht heiraten, gib mir doch irgendein Wort. Ja. Und ich hörte innerlich ein Bibelwort, ein Psalmwort, schaffe mir Recht, o Gott, und führe meine Sache wieder das gottlose Volk. Ja. Dachte ich, ich bin krank. Ich bin krank. Ich höre Gott nicht mehr. Das passt nun wirklich nicht, Herr. Ja. Und trotzdem war, als wenn Gott sagt, du wirst schon sehen, durch dieses Wort werdet ihr Verbindung haben. Du wirst daran erkennen, dass ich euch zusammenführe. Dann war das ja. Wir gingen noch mal einmal durch unser Dorf. Ich war sehr schwach. Sie mussten mich stützen. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich war sehr krank. Und keiner sagte was. Und auf einmal fängt sie ganz laut an zu singen und singt exakt diesen Bibelvers. Der vertont war von Hindemith, hat sie mir nachher erzählt. Ja. Ich sage, warum singst du den jetzt? Sagt sie, der ist in meinem Herzen. Ich muss den jetzt heraussingen. Und das hat wohl was mit uns beiden zu tun. Ich sage, ja, das hat es. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind nach Hause gegangen, haben uns die Ringe angesteckt, haben dem Herrn gedankt und ich bin auf die Isolierstation gekommen. Haben uns zugewunken, um die Geschichte zu Ende zu machen. Nach langen Prozessen hat Gott eine Heilung geschenkt, aber eine Spontanheilung. Aber das war auch ein Eindruck, ja, der da war, ein kurzer Gedanke. Also darauf achten und nicht immer skeptisch sein, ist das vom Herrn oder nicht. Die hörbare Stimme oder die im Innern hörbare Stimme, das sind Beispiele dafür. Die hörbare Stimme Gottes, die Audition, das wirklich, du denkst, da spricht jemand. Ich habe eine Stimme gehört. Und du hörst auch, du merkst, wenn sie aufhört zu reden. Ja. Ich selber habe das, wenn überhaupt, höchstens einmal erlebt. Aber es gibt Menschen, die es vielleicht erlebt haben. Ich weiß nicht, ist jemand hier unter euch, der sagt, er hat sowas erlebt? Es gilt ein Freigeständnis in unserer Zeit. Ja, gut. Ja, es sind einige da. Also das gibt es schon. Ich nehme das auch ernst. Und auch das kann Gott tun. Ob das ein Engel ist oder der Herr selbst, das weiß der Herr und das reicht. Wortspiele, Stichwörter, Schlüsselwörter spielen im Prophetischen eine Rolle. Das ist, weil Gott Humor hat. Der liebt das, mit solchen Wörtern zu spielen. Im Alten Testament ist das schon deutlich. Selbst wenn man die Johannes-Offenbarung liest, sorgfältig, wird man merken, diese ganzen Kompositionen von Worten. Und Gott ist genial. Auch hier könnte ich euch viele Beispiele nennen, lass es aber jetzt mal. Also zum Beispiel dieses im Stich lassen. Ist ja auch ein Wortspiel. Ja? Seitenstiche. Ja. Bilder, das hatte ich eben erwähnt, und Visionen. Also es gibt Menschen, die sind sowieso bildhaft, die machen Augen zu. Und es ist Kino. Die haben immer Kino. Ja? Ich bin so ein Kinotyp. Also ich sehe immer, ja, es ist nie dunkel, ja. Und weil ich habe eine tolle Fantasie, kann man sagen. Und wenn ich schlafe, ich träume, boah, volles Rohr, ja, interessante, komische Träume, lustige Träume, je nachdem, was ich das Programm ich gerade eingelegt habe oder der Herr einlegt. Ja. Das heißt, ich muss natürlich aufpassen, nicht alles, was meine Fantasie in mein Hirn und mein Herz malt, ist vom Herrn. Und trotzdem gebe ich meine Fantasie und meine Fähigkeit innerlich zu sehen dem Herrn und sage, Herr, du kannst das gebrauchen. Du hast mich so gemacht. Das habe ich als kleiner Junge schon gehabt. Ja. Und ich will das ernst nehmen, dass Gott diese Bereiche durchsüßt mit seinen Farben, mit seinen Bildern. Und er kann Bilder gebrauchen. Wenn du ein Bild siehst, wer von euch würde sagen, dass er so bildhaft Eindrücke hat? Das sind auch schon eine ganze Reihe, ja. Ja, das ist gut, ja. Und welche, meine Frau ist zum Beispiel anders, obwohl sie Künstlerin ist, die sagt, wenn ich Augen zumache, ist dunkel. Dann mache ich die Augen zu, deshalb ist dunkel. Ich sage, ja, ich sehe dich dann auch nicht, aber bei mir läuft ein Film. Ja. Und da sind wir Menschen unterschiedlich gemacht. Das eine ist nicht besser als das andere. Aber wenn es so ist, dann nimm das als eine Begabung, die von Gottes Geist gefüllt werden kann. Und lehne das nicht ab, nach dem Motto, die Fantasie ist böse. Ja. Sondern gib deine Kreativität, die Fantasie. Richard Foster schreibt es in seinem Buch über Spiritualität, sagt er, wir müssen unsere Vorstellungskraft Gott geben, genauso wie wir unser Denkvermögen Gott geben. Wenn du ein Bild siehst, schau lang genug hin. Sag nicht, ah, ich sehe was. Ich sehe was, was du nicht siehst. Im Hauskreis, ich habe zum Beispiel, ja, in den Büchern, das ist ein fiktives Beispiel. Im Hauskreis kommt zusammen, wir wollen jetzt mal auf Gott hören. Und dann sagt ein Hauskreismitglied, ah, ich sehe eine Banane. Ja, alle sind erschrocken, eine Banane am späten Abend, Herr, was willst du uns sagen? Ja, ja, was will der Herr sagen? Wir wissen es auch nicht. Sind wir alle verkrümmt? Und dann sagt der Hauskreisleiter, lass uns weiter beten. Und sagt die Person, ah, in der Banane sitzt ein Wurm. Ich sehe einen Wurm. Ja, was willst du sagen? Ist der Wurm bei uns? Der Wurm ist drin. Wieder Rätselraten. Geht nicht weiter. Hauskreisleiter, lass uns weiter beten. Ah, ich sehe, oh, die Banane mit dem Wurm liegt in einer goldenen Schale. Also hätte diese Person lange genug hingeschaut, hätte sie wahrscheinlich gleich gesehen, dass die Banane einen Wurm hat und in einer goldenen Schale liegt. So, dann wäre die nächste Phase eines prophetisch hörenden Menschen, Herr, was willst du damit sagen? Willst du es mir sagen, willst du es einem anderen sagen? Also die Aussage ist hier, auch wenn dein Leben total verkrümmt ist, selbst wenn der Wurm drin ist, ich trage dich in der goldenen Schale meiner Barmherzigkeit. Das ist die Aussage. Kann man sagen, wie kommst du darauf? Diese Aussage ist prophetisch. Es ist eine prophetische Deutung dieses Bildes. Und wenn dieses Bild nicht prophetisch gedeutet wird, dann bringt das alle möglichen komischen Aussagen zustande. Ja, und das ist so ein Schlüssel, ich werde da gleich drauf zugehen. Wann machen wir die Pause? Um 12:30? Wann kommt die Pizza rum? 10:15. Ich muss gleich reden, solange bis ich wieder reinkomme und schreie Pizza. Okay, wenn du schreist, wissen wir, das bist du und nicht eine Offenbarung. Gut. Bei den Visionen ist es so, dass wir ähnlich... Visionen sind, wenn man das sagt, das ist nicht feststehendes Bild. Habt ihr überhaupt kein Bild? Nee, ich habe kein Bild. Doch, da hinten hängen Bilder. Also das ist was Feststehendes. Eine Vision sind kleine Kurzfilme. Ja, da läuft was ab. Das ist wie so ein kleiner Spot. Ja, und manchmal auch in Sequenzen, die bauen aufeinander auf. Auch das kennen wir aus dem alttestamentlichen Prophetie. Auch das gibt es. Auch hier gilt es, lange genug zu schauen, was ist das. Das Gleiche gilt für die Träume. Träume sind ja Offenbarungen in einem Zustand, wo du gar nicht mehr unter der Totalkontrolle deines Körpers bist. Wenn du träumst, schläfst du halt. Ja, da sagst du ja nicht zu deinem Magen, hör mal auf oder was weiß ich, oder Bein, bewege dich raus, sondern du liegst im Bett so, wie man so liegt, wenn man so schläft. Ja, und das heißt, der Bewusstseinszustand, der Wachzustand ist sehr reduziert, um es mal so zu sagen, ja. Und Gott kann das gebrauchen, Träume. Die Bibel ist voll davon. Und es gibt Menschen, die viel träumen. Ich bin viel Träumer. Heute wissen wir, alle Menschen träumen viel. Also durch das Rapid Eye Movement, das kann man das messen. Und man weiß heute, jeder Mensch träumt fast durchgängig mit Unterbrechungen. Aber die Träumer, die uns in der Bibel begegnen, die haben also Träume, und jeder kennt das. Träume, da wachst du auf, die sind da, sie sind präsent, und du hast eine, da ist eine Aussage drin. Das ist nicht nur eine Verarbeitung meines Lebens. Und wenn sowas ist, dann schreib diesen Traum auf und bitte den Herrn, dass er es dir sagt, was das bedeutet. Ja, es gibt psychologische Traumdeutungen, die müssen nicht schlecht sein, aber wenn es ein Traum vom Herrn ist, kann ein Psychologe das auch nicht deuten. Bei Daniel heißt es, die Deutung der Träume ist Gottes Sache. Ja, ist eine Gabe Gottes. Auch hier wieder zu beten, das ist also eine prophetische Gabe. Ich habe viele solche Träume, viele habe ich auch festgehalten. Ein Traum will ich euch sagen, ist schon länger her. Ich träumte, ein Mann aus unserer Gemeinde, ein Mitarbeiter, sei plötzlich gestorben. Und ich erschrak mich sehr. Und dann hörte ich, wie der Herr sagt, ich sah den Sarg, und dann sagte er, er ist nicht nur dort. Das ist nur sein alter Körper. Ich habe ihn zu mir gerufen. Er ist bei mir. Und dann wachte ich auf. Es war morgens 4 Uhr. Ich war erschrocken. Ich dachte, boah, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, und war aufgewühlt und dachte, boah, ich muss dann noch einmal anrufen, ob der noch lebt. Ja, aber die Frau kam mir zuvor. Ich wusste gar nicht, die war in den Urlaub gefahren. Und der Mann war im Urlaub verstorben. Und sie war völlig verzweifelt. Es war so morgens um 7. Und ich sagte, du, ich muss dir das sagen. Und das war ihr so ein Trost, dieser Traum. Und mir auch. Natürlich, wir waren bei, aber sie ja noch mehr, wir waren ja viel mehr geschockt. Ja. Aber als wenn sie hört, der ist beim Herrn. Das ist schon, ist schwierig, aber das war ein Trosttraum für diese Frau. Ja. Und ich musste da nicht sagen, es wird bald kommen oder sowas. Ja. Engelerscheinungen habe ich so gut wie keine. Also wenn jemand Engelerscheinungen hat, das ist auch ein ziemlich angstauslösendes Moment. Wenn man das in der Schrift wahrnimmt, wenn diese großen Engel, es gibt wohl Engel in Menschengestalt, da hat man nicht so große Angst vor, aber wenn da die Engel, so diese Lichtengel kommen, dann heißt es immer große Furcht, ja. Also ich glaube, dass Engel existent sind und dass sie hier wahrscheinlich auch schon irgendwo hier bei uns sind. Sie sind nicht immer in Erscheinung. Und Engel können Boten sein. Christophanien, also Erscheinung Christi, sind ganz selten berichtet, aber können durchaus vorkommen. Warum sollten sie nicht vorkommen? Das sind unterschiedliche Offenbarungsmöglichkeiten, die Gott gibt. Es gibt sicherlich mehr. Gott spricht deine Sprache. Lern dich kennen. Wie redet Gott mit dir? Die zweite Phase will ich hier jetzt erwähnen. Die habe ich schon bereits deutlich gemacht. Die zweite Phase der christlichen Prophetie bedeutet, dass jemand, der etwas empfängt oder meint, etwas gehört zu haben, deutet, Hermeneutik ist die Deutung oder die Auslegung. In der zweiten Phase der Prophetie fragt der Offenbarungsempfänger zunächst selber nach der Deutung und möglichen Umsetzung der Prophetie. Wenn er selber an dieser Stelle nicht weiterkommt, dann kommt die Gemeinde ins Spiel. Natürlich, wir haben die Gemeinde Jesu, das ist der Ort, wo jedes Charisma reifen kann. Oder wenn es in einem Hauskreis oder Gebetskreis oder du gehst zu einem Seelsorgerin oder Seelsorger und sagst, ich komme nicht weiter, ich habe Folgendes empfangen von Gott. Ich kann das aber nicht deuten. Und dabei sind folgende Fragen wichtig. Wem gilt der prophetische Impuls? Die wenigsten prophetischen Impulse, die du bekommst, sind für dich selbst. Wenn du ein prophetisches Charisma hast, ist es meist ein reden für andere oder für den Leib Christi, für die Gemeinde oder auch in der Mission. Ja, und da spielt es eine große Rolle. Also fragt, für wen das gilt. Oder es gibt Leute, und das ist unreifer Umgang, wenn in irgendwelchen charismatischen Kreisen jemand sagt, ich habe eine Offenbarung, das wird kommen, man geht nach vorne, ja, die ganze Versammlung muss das hören und dann überzieht derjenige noch und sagt, ich habe ein Wort für die Gemeinde. Ja. Woher weißt du das? Ja, ich habe den Eindruck, ich sage, das musst du genau prüfen. Für wen ist das? Der Adressat ist schon entscheidend. Ja. Also da kann man durchaus schief liegen. Was ist die Aussage? Nochmal, wenn du Bilder, Worte, Symbole hast, was will Gott sagen? Wir werden heute Nachmittag so eine praktische Übungszeit haben, wo wir das auch ein bisschen trainieren. Also wenn ihr sagt, das will ich nicht, dann bleibt weg und wenn, dann kommt. Was ist die Aussage? Wie kann ich das deuten? Soll der prophetische Impuls überhaupt weitergegeben werden? Auch das ist eine Frage. Ihr wundert euch vielleicht darüber, weil dieses prophetische Reden Gottes passiert ja im Umfeld. Da kannst du ja nicht sagen, ach, entschuldigen Sie, ich habe gerade ein Wort vom Herrn. Also wenn du zum Beispiel in der Seelsorge bist, oder da muss man sehr sorgfältig damit sein in der Seelsorge, dass man nicht immer sagt, ja, es ist vom Herrn, Sie brauchen gar nicht reden. Ich weiß das zum Beispiel einmal, das Beispiel darf ich auch erzählen, das war damals in Hannover noch ein junger Mann, den habe ich schon öfter gesehen, er kam zu mir, zu Beginn des Gottesdienstes sagte, ich möchte am Ende des Gottesdienstes bei Ihnen zur Beichte kommen. Geht das? Ich sage, ja, das kriegen wir hin. Da hinten ist das Gesprächsraum, wir treffen uns dort. Ich saß dort und er kam nicht. Ich betete, Herr, soll ich noch warten? Und Gott gab mir ganz klar zwei Dinge, die in seinem Leben nicht richtig laufen, die ihn total blockieren, also Sünden. Und eine Sünde war, dass er aus der Betriebskasse Geld gestohlen hatte, und zwar einen ziemlich großen Betrag. Und dann ging die Tür auf. Dann dachte ich, naja, eigentlich braucht er ihn nicht lange erzählen, kann gleich beten, so ungefähr. Aber das wäre unreifer Umgang. Ich kann mich natürlich täuschen. Er erzählt, er war auch sehr geknickt, wie man das bei einer Beichte tun soll. Also er weint. Ich glaube, er war wirklich betroffen. Er wollte wirklich dem Herrn die Türen aufmachen und erzählte alle möglichen Dinge, die in seinem Leben nicht so schön sind und so weiter. Und ich dachte, es war, als wenn der Herr sagt, wie geht man dann damit weiter? Und dann stelle ich Fragen. Dann würde ich nie als Seelsorger sagen, ach weißt du, ich habe gerade gebetet, da habe ich was anders gesehen. Sondern ich frage dann, was machst du eigentlich beruflich? Ich taste mich also ran. Ja. Ach ja, ich bin in der Firma, du kennst sie. Ich sage, ja. Ich sage, ach ja, hat diese Firma auch eine Betriebskasse? Ich wollte zum Mittag, deshalb bin ich etwas schneller rangegangen an den Braten. Und er fiel fast vom Stuhl, wirklich. Er war so schockiert. Woher weißt du das? Ich sage, weißt du, wir sind hier in Gottes Gegenwart. Du möchtest dein Leben mit Gott in Verbindung bringen. Wenn da was ist, bekenne es vom Herrn und bring es in Ordnung. Und dann hat er das auch bekannt. Es war so. Und dann habe ich ihm noch gesagt, er soll das auch in Ordnung bringen. Also auch den Bestohlenen das offenlegen und sagen, hier, das Geld geht zurück. Ja. Und nicht nur sagen, ich habe es dem Herrn gesagt, ich behalte es. Ja. Es war nicht einfach, aber in solchen Situationen wirklich Weisheit zu haben und zu gucken, wie gehe ich mit solchen Dingen um? Wann und wie soll es weitergegeben werden? Und manches braucht man gar nicht weitergeben. Man kann einfach Fragen stellen und kann Leute auf die richtigen Dinge führen. Und manches dient einfach zum Gebet weiter. Wenn es ein schwieriges Wort gibt, auch hier will ich euch mal ein Beispiel sagen, was verhältnismäßig schwer war in meinem Leben. Ich betete morgens, hatte meine höhere Zeit und Gott sagt, ich möchte, dass du einen Mann, der war, ich sage den Namen nicht, der war damals ziemlich bekannt weltweit in meinem weltweiten Dienst und Gott hat ihn wirklich zum Segen gesetzt für viele, viele Kirchen und so weiter, dass du diesem Mann sagst, ich werde seinen Dienst beenden.
Es ist Schluss.
Ich sage, ich weiß gar nicht, wo der lebt. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, wie soll ich das machen? Ich will, dass du das sagst. Ja. Und das war natürlich ein hartes, es war fast wie ein Gerichtswort. Da war auch keine Hoffnungsdimension drin. Ich war skeptisch. Ich sage, ja, wenn das von dir ist, dann musst du mir zeigen, wo ich den Mann finde. Ich wusste, dass er im Ausland lebt, aber mehr nicht. Und ich ging runter dann etwas verirrt und öffnete meinen Briefkasten und es war eine Einladung drin zu einer Veranstaltung mit dieser Person. Und zwar in Wolfsburg bei uns um die Ecke. Dachte, wow, Herr, jetzt wird's spannend. Was mache ich jetzt? Auch hier wieder, das war nun ein einschneidendes, wegweisendes Wort, ja, was nicht einfach zu geben ist. Und ich habe überlegt, ich muss einen Zeugen mitnehmen. Ich muss jemanden haben, der das nachvollziehen kann und der diese Person kennt. Das war damals Walter Heidenreich. Den habe ich mitgenommen und gebeten, mich zu begleiten. Und ich habe dort angerufen bei dem Konferenzveranstalter, dass ich den Redner gerne sprechen möchte, ob das möglich ist. Und die haben gefragt und er sagte sofort ja, war auch interessant. Und er brachte sich selber einen Zeugen mit. Das war auch interessant, als wenn er schon ahnte, was losgeht. Ja. Und dann war es wirklich so. Ich habe das ausgesprochen, ich selber nur geweint, als ich ihn sah, als ich das sagte. Und er fing an zu weinen und wir alle und dann beteten wir. Und er hat es aber gar nicht vertieft. Ich wollte auch möglichst schnell aus der Nummer wieder raus. Ich sage, Herr, segne ihn, mach, was du willst, aber ich gehe raus jetzt wieder. Ja. Und es war so, er fuhr zurück. Eine Woche später ist vieles offenbar geworden in seinem Leben und sein ganzer Dienst in der Form war beendet. Ja. Aber Gott hat ihn vorgewarnt. Gott hat gesagt, ich mach das, nicht die anderen machen das. Ich decke das auf und diese Art deines Lebens wird so nicht weitergeführt. Weil Gott ihn liebte. Ich merkte die Liebe und Fürsorge Gottes für diesen Mann. Ich war nicht fixiert auf das, was dann nachher offenbar wurde. Das wusste ich gar nicht. Aber auch dann kann man sich mal Zeugen mitnehmen. Die Interpretation ist der Dreh- und Angelpunkt des prophetischen Dienstes. Wir werden im prophetischen Dienst auf Dauer keine Frucht bringen können, wenn wir die Bedeutung von Offenbarungen nicht verstehen. Gott gebraucht oft Bilder oder Symbole, die uns aus dem alltäglichen Denken herausführen. Gibt es zu dem, was ich bis jetzt versucht habe, euch mitzuteilen, Rückfragen oder Ergänzungen? Die nächsten Punkte sind nicht ganz so kompliziert. Bitte. Ja, ich wiederhole die Frage, können die Interpretationen auch von anderen kommen als von dem Offenbarungsempfänger selbst? Ja, das ist möglich. Wenn es im vertrauten Kreis ist, ja. Aber sage ich mal, sonst, es gibt zu viel unreifen Umgang mit Offenbarungen. Und wenn man selber da nicht reif genug ist, dann braucht man natürlich die Assistenz und Hilfe anderer. Weitere Rückfragen? Bitte? Ja. Es hat Prophet. Ja, danke. Ich wiederhole die Frage nochmal für die Aufnahme auch. Ich hatte differenziert und ich hatte gesagt, Gott hat selten prophetische Worte für einen selbst, sondern meist für andere. So. Weil man da klarer hört. Wenn man bei sich selbst ist, ist die Schiene des eigenen oft der Sehnsüchte, die man hat oder Ängste, die ist viel dominanter. Ich würde sagen, das hat prophetischen Charakter, wenn Gott redet. Insofern bin ich dankbar für die Rückfrage. Aber ich glaube, Gott jauchzt, wenn wir einander dienen können. Das ist, da bin ich zu sehr jetzt Gemeindemensch, sage ich mal. Das schwingt damit, Kongregationalist. Also in der Versammlung, in der Gemeinschaft der Glaubenden,
da achtet einer den anderen höher als sich, man achtet aufeinander. Und Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im anderen ist stärker als der Christus in mir. Ja. Und deshalb bin ich, wenn ich etwas über mich höre, in der Regel etwas skeptischer. Aber es hat im Kern, deshalb bin ich dankbar, auch prophetischen Charakter. Insofern muss ich das korrigieren. Weitere Rückfragen? Pizza? Bist du früh? In den Ofen rein. Nein. Gut, eine Frage noch, dann essen wir Pizza. Nein. Ja, okay. Darf ich die Frage heute Nachmittag nochmal aufnehmen? Also es geht um die Praxis des hörenden Gebetes, ja. Ob derjenige, der zum hörenden Gebet kommt, selber der Deuter ist, ob man ihn einbezieht oder nicht und in welcher Weise. Ich würde das weder sagen, das eine ist, es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist auch nicht der einzige Weg. Also um es schlicht zu sagen. Die letzte Frage nehme ich noch auf und dann ist Pizza kalt. Bitte. Ja, Gott redet ja nicht auf Knopfdruck, ja, oder er antwortet auch nicht auf alle Fragen, die wir ihm stellen, und dennoch muss man ihm vielleicht Hilfestellung geben und sagen, können wir nicht gemeinsam auf Gott hören? Ja, das wäre für mich jetzt wieder der gemeindliche Ansatz. Lass uns doch gemeinsam hinhören. Nicht, dass du sagst, ich habe den Eindruck und er sagt, ich habe den noch nicht, sondern lass uns mal zusammensetzen, gucken, was Gott offenbart. Gut, dann mache ich jetzt eine Schnittmenge. Wir werden heute Nachmittag mehr in die Praxisfragen gehen, aber erstmal soweit.